Kennt ihr den Wilhelm Schmidt? Nicht den Harald. Den kennt man ja vielleicht noch, den Komiker. Den Wilhelm Schmidt, meine ich. Wahrscheinlich nicht, he? Ich habe ihn auch nicht gekannt, bis mich jemand auf den Mann hingewiesen hat. Das war ein Österreicher, der am Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Er war ein Völkerkundler, also ein Kulturforscher, ein Sprachforscher. Und er hat sich eine ganz spezielle Aufgabe gestellt. Er wollte nämlich herausfinden, wie das aus diesen verschiedenen Religionen, aus diesen polytheistischen Religionen, die an viele Götter geglaubt haben, im Laufe der Zeit plötzlich den Glauben an einen Gott, wie man im Judentum, im Christentum oder im Islam haben, sich herauskristallisiert hat. Da ist er umgereist und hat geschaut und geforscht. Und am Ende von seiner Untersuchung hat eine grosse Überraschung auf ihn gewartet. Seine Erkenntnis war nämlich, egal in welcher Kultur, ob in der Vergangenheit oder jetzt, wenn man nur genug tief grabt, dann findet man die Vorstellung von so einem Übergott. Irgendeine Vaterfigur, eine Schöpferfigur, die schlussendlich dann doch noch etwas mehr zu sagen hat oder mächtiger ist als alle anderen Götter oder alle anderen Naturgeister. So eben, der eigentliche Schöpfergott, der dann alles irgendwie doch noch verantwortet oder verantwortet hat. Ich meine, ich frage mich natürlich dann sofort, ihr meinen die dann auch alle den gleichen Gott? Ich meine, dass man einen hat, okay, aber haben auch die Kulturen auch dann die gleiche Vorstellung? Der Gründer vom Musikhaus Jäcklin, der Hans Jäcklin, der hat einmal in einer Zeitung gesagt, ich zitiere: Eigentlich ist alles eins. Die verschiedenen religiösen Wege sind lediglich Blüten, die aus dem einen herauswachsen und je nach Kultur und Klima andere Formen und Farben haben. Aber letztlich, ob Christus oder Shiva, die göttliche Erfahrung ist dieselbe. Er wird vermutlich sagen, das ist das Gleiche. In unserer Zeit merken wir, die Leute sind ja, obwohl man so von Gott nicht mehr so viel wissen will, die Leute sind immer noch spirituell doch irgendwie unterwegs. Jeder glaubt doch ein bisschen etwas, manchmal auch alles Mögliche, manchmal sogar Widersprüchliches. Die würden wahrscheinlich sagen, es ist nicht das Gleiche, es spielt aber gar nicht so eine Rolle. Und jetzt kommen wir mit dem Christentum und sind die sagen, es gibt nur einen Gott. Und wir merken, Toleranz ist gross geschrieben. Toleranz für alles, noch nicht für die, die sagen, wir sind nicht tolerant, respektive wir reden nur von einem Gott. Und wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen, wo so der Absolutheitsanspruch vom Christentum oder auch jetzt vom Judentum so richtig zum Ausdruck bringt. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 4 und 5. Höre Israel! Also ich bitte auch euch. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Der Herr ist Gott allein. Ich möchte heute Morgen mit euch drei Punkte mir genauer anschauen, zusammenhängend mit dem Vers. Es ist der einzige Gott, oder dann der liebende Gott und der wartende Gott. Und wir werden das so machen, ich werde jetzt ein paar Gedanken zu den, von diesen allen Punkten euch vortragen, euch da mit reinnehmen. Und dann haben wir am Schluss von diesem Gedankengang kurz ein paar Minuten Zeit, zu Fragen von mir allein oder auch zu zweiten auszutauschen und weiterzudenken. Ganz wichtig, wenn ihr lieber das allein macht, dann macht das, ist auch gut. Wenn ihr lieber das mit jemandem besprecht und auch vertraut oder so, dann dürft ihr das. Ihr entscheidet, ich tue euch einfach den Raum auf. Okay? Und ihr merkt, wer allein will, kann sich natürlich auch ausklinken. Ich gehe nicht abfragen am Schluss. Der einzige Gott. Erster Punkt. Wir wissen, der Text ist so kurz bevor Israel ins gelobte Land einmarschiert, geschrieben. Sie sind jetzt etwa 40 Jahre unterwegs in der Wüste haben viel erlebt mit dem Gott, sind aus der Sklaverei aus Ägypten entronnen und jetzt stehen sie da. Eigentlich schauen sie schon fast da ins gelobte Land hinein, nur noch ein Fluss zwischen sich. Und das ist jetzt so der Moment, wo der Mose, der Führer von dem Volk, seine Leute nochmal zusammennimmt und er will ihnen nochmal erklären, was will Gott eigentlich genau von ihnen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die Botschaft scheint ihm dabei ganz wichtig zu sein. Gott soll allein Gott sein und niemand anders. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, als ich das gelesen habe, ist das überhaupt nötig? Ich meine, sorry, was die erlebt haben in diesen 40 Jahren, was die erlebt haben in Ägypten, zweifelt da noch irgendjemand daran, dass der Gott, der sie aus dieser Sklaverei befreit hat, der Gott, der sie 40 Jahre lang durch die Wüste durchgebracht hat, nicht der Gott ist? Ich lese aber auch, dass das Volk so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt mit dem Gott und auch mit Mose. Die sind nicht immer ganz glücklich gewesen mit der Führung. Man hat immer mal wieder zurückgewählt zu den Fleischtrögen in Ägypten. Das Volk scheint irgendwie ein bisschen wankelmütig gewesen zu sein. Gut, ich gebe es zu, 40 Jahre Wüste, gell? Das ist dann schon nicht gerade die Schweiz. Ich glaube, ich verstehe den Mose langsam, warum man sich könnte Gedanken machen, dass man dem Volk nochmal sagen müsste, wer Gott ist, gerade auch im Hinblick darauf, was in dem Land wartet. Nämlich ganz viele Völker, die Alternativprogramme haben, andere Götter, die ja auch könnten irgendwie attraktiv sein. Darum macht der Mose klar, der Herr ist Gott, der Herr allein. Die Frage ist jetzt, wer ist der Gott? Wer ist der Gott? Und da steht, der Herr ist Gott. Wenn wir im Deutschen die Bibel lesen, dann haben wir häufig so die Begrifflichkeiten, wie wir das hier sehen, Herr, zum Teil gross geschrieben, zum Teil klein geschrieben. Da steht jetzt im normalen hebräischen Text der Begriff Yahweh, also der Name von Gott. Höre Israel, Yahweh ist Gott. Name sind im Orient, im Alten Orient, mehr als einfach nur ein Etikett. Namen haben eine Bedeutung. Ein Beispiel ist für mich immer der Samuel, der Prophet. Das heisst eigentlich von Gott erbeten und hat eine Bedeutung. Die Hannah, die Mutter, ist nämlich im Grunde genommen unfruchtbar gewesen, hat ganz lange darunter gelitten, dass sie kein Kind bekommt und hat betet und betet und betet und Gelübde abgelegt und siehe da, sie wird schwanger und kommt der Samuel über. Und die Bedeutung von dem Namen, den habe ich von Gott erfleht. Und wenn Yahweh oder wenn Gott sich mit seinem Namen vorstellt, dann ist das nicht einfach ein Etikett, sondern ist das Programm. Dann will das etwas bedeuten. In dem Namen steckt ein Verb. Und das Verb bedeutet so viel wie sein. Gegenwärtig sein. Existieren. Und der Gott stellt sich ja beim Dornbusch so vor, ich bin, der ich bin. Das ist so die Wendung, die in dem Namen drin ist. Ich bin, der ich bin, klingt ein bisschen komisch. Also, da bin ich ja auch. Aber der Schmäh dahinter, weil das will so viel wie bedeuten wie, man kann das nämlich ausdehnen, Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, heisst, ich bleibe mir treu. Ich bin gestern so gewesen, ich werde heute so sein, ich will auch morgen so sein. Verlässlichkeit, Treue, das ist mein Name, das ist mein Wesen und an dem wird sich nichts ändern bis in Ewigkeit. Das ist die Bedeutung vom Namen von dem Gott. Und der Vers, den wir hier haben, der sagt uns jetzt, dass eben der Gott der Einzige ist. Es gibt nur ein Jahwe. Es gibt keinen anderen Gott, der das kann, der das ist, der so heisst. Neben dem existieren keine anderen Götter, will der Mose sagen. Zumindest keine anderen, die noch annähernd so viel Power hätten wie Jahwe. Er ist der Einzige. Und ich glaube, das ist meine Vermutung, dass die Vorstellung von dem einen Gott auch das ist, was der Wilhelm Schmidt in seinen Suchungen nämlich entdeckt hat. So ein Bewusstsein, vielleicht eher eine Ahnung, vielleicht sogar eine unbewusste Ahnung in allen Menschen, eine Ahnung von dem Gott, von dem einen wahren Gott. Und jetzt wird es spannend. Der Gott fordert mich jetzt auf, oder Israel, ich tue mich jetzt da subsumieren, ich drehe mich da mit drin hinein, der fordert mich auf, wir sollen ihn lieben. Und zwar nicht einfach nur gefühlsmäßig, das wäre ja so Biochemie, oder? Einfach ein paar Hormone ausschütten und dann funktioniert es. Nein, eine ganzheitliche Liebe. Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meinem ganzen Verstand. Es ist mehr als Schmetterlinge im Bauch. Da geht es um willentliche Entscheidung. Ich tue das immer gerne so ein bisschen vergleichen mit der Ehe. Das macht ja Gott in der Bibel auch immer, das Bild Ehe als Verhältnis von Gott zu den Menschen, von Jesus zu der Gemeinde. Ich stelle mir dann immer vor, was hat meine Frau gesagt oder meine zukünftige Frau, wo sie noch nicht meine Frau war oder so, wenn ich zu ihr hingegangen wäre, mich aufgebaut hat und gesagt, höre Frau, höre Karin, ich liebe dich, liebe mich auch. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist und wer das so gemacht hat. Ich weiß, bei meiner Karin, da wäre böse die Hose. So funktioniert ja Liebe nicht. Liebe ist etwas, was man zwar schenkt und hofft, dass es zurückkommt. Und als ich dann die Liebe habe gewinnen von meiner Frau oder wir uns gegenseitig errungen haben, haben wir geheiratet und haben uns versprochen, dass wir uns gegenseitig lieben wollen bis ans Ende von unserem Leben. Und damit haben wir beide gewusst, irgendwann können wir wahrscheinlich Phasen, da könnten wir einander auf den Mond schiessen, da sind wir vielleicht nicht mehr so verliebt, aber das ändert nichts daran, wir haben Ja gesagt zueinander, mit Stumpf und Stil, und wir haben den Willen bekundet, zusammenzubleiben und uns zu lieben. Liebe, die sich eben dann auch im Denken und im Handeln und nicht nur in den Gefühlen zeigt. Ich merke jetzt, so bin ich jetzt aufgefordert, Gott zu lieben. Das ist noch ein bisschen schwierig, oder? Meine Frau sehe ich nicht so, einmal nur indirekt. Ich merke auch in meinem Alltag, so die Liebe, die da von mir eingefordert wird, mir klingt das nicht immer so. Ich rede jetzt einfach mal nur für mich, oder? Vielleicht findet ihr euch auch bei mir drin, dann klinkt euch ein, wenn euch das nicht so geht, dann bin ich euch. Ich stehe nämlich zwar nicht in der Gefahr, dass ich irgendwelche anderen Götter nachrenne, ich renne vielleicht Thor, Zeus, Jupiter ins Kino nach, aber ich gehe die nicht arbeiten. Ich glaube, euch geht das auch so. Bei mir sind es andere Sachen in meinem Alltag. Beispiel mein Computer. Den liebe ich. Ich könnte Stunden, Tage, Jahre davon verbringen. Ich habe wahrscheinlich das auch schon, wenn man es zusammenzählen würde. Coole Sache. Und wehe, wenn mein Computer ein Problem hat. Dann opfere ich alle Zeit und alle Möglichkeiten, die ich habe, dass das Ding endlich wieder läuft und wieder rebootet und ich die Windows-Oberfläche sehe. Oder, wenn wir ehrlich sind, ich weiss doch besser, was für mich gut ist als Gott. Ich habe meine eigenen Vorstellungen und Wünsche, ich brauche niemanden, der mir das sagt. Ich habe sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was mir Spass macht, was mir gut tut. Was ich gerne hätte. Da brauche ich niemanden, der mir hilft. Ihr merkt, so mit ein paar einfachen Beispielen, so das höhere Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, ist für mich auch heute nach wie vor eine Herausforderung. Weil es geht nicht lang und auf dem Thron hockt nicht Gott, sondern ich oder mein PC. Und bei euch weiß ich nicht. Das bringt mich so zu der ersten Phase. Und ich euch gerne mal würde in Einzelgedanken oder auch so in BC 2 er so Flüstergruppen, mal darüber nachzudenken, wo sehe ich in meinem Leben mögliche Konkurrenz für Gott. Der Luther hat einmal gesagt, da dran, wo ich mein Herz hänge, das ist mein Gott. Wo sehe ich Konkurrenz in meinem Leben und bin herausgefordert durch den Satz in der Bibel. Ihr habt ein paar Minuten Zeit, um euch Gedanken zu machen. ein Problem. Nett. Der kluge Mann plant vor, das war nicht Plan, effektiv, er ist gerade abgestürzt. Ich habe noch eine gute analoge Version dabei. Ja, er hat gerade seine Probleme. Es ist nicht mein eigenes, sondern der vom Geschäft und darum ist mir das fast egal. Ah, Gott hat Humor. Der liebende Gott. Gott ist auch ein liebender Gott. Der zweite Punkt nach der einzige Gott. Der liebende Gott. Wir haben uns die Frage gestellt, schon, ich soll ihn lieben? Das ist die Aufforderung. Wir merken, Befehle Gott nicht. Warum soll ich denn Gott lieben? Und eben, eine Liebe auf Befehl, das funktioniert nicht. Das haben wir schon gesehen. Es gibt Leute, die denken, Gott ist mein Schöpfer, der hat mich gemacht, jetzt muss ich ihn lieben. Ich bin nicht ganz einig mit dem. Nehmen wir an, Gott wäre ein sadistischer Tyrann und hat mich gemacht, um seine Nägel in mich hineinzustecken, um auf mich rumzutrampeln, um mich irgendwie, wie auch immer, quälen. Er hat mich ja gemacht, jetzt muss ich ihn lieben. Wahrscheinlich hätten wir Schwierigkeiten, wenn wir so würden von Gott denken. Nein, das ist es, glaube ich, nicht. Aber wir merken, zu überlegen, wie Gott ist, hat möglicherweise etwas damit zu tun, warum sollte die Liebe. Ich kann es nämlich umkehren. Die Bibel berichtet uns nämlich davon, dass Gott kein Tyrann ist, sondern Liebe. Im Johannesbrief, in einem seiner Briefe, lesen wir genau das. Gott ist Liebe. Eigentlich, also, sein Wesen ist Liebe. Also nicht Gott liebt das auch, sondern Gott ist Liebe. Das trifft geradezu von Liebe. Und das bedeutet, alles, was er macht, ist prägt von dieser Liebe, weil das seinem Wesen entspricht. Dann können wir sagen, wenn wir uns die Heilsgeschichte anschauen, ich gehe noch weiter, wenn wir uns das Universum, die ganze, sage ich mal, Naturgeschichte könnt ihr anschauen, ist eigentlich eine Love Story. Gott macht das alles als Bühne für die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Er schafft uns Menschen, er macht uns zu Menschen oder zu Ebenbildern von sich selber. Das heisst, wir können denken, wir können fühlen, wir können handeln, wir haben einen eigenen Willen. Gott ist nicht gezwungen worden dazu. Es war keine Notwendigkeit, er hat das einfach gemacht. Weil der Mensch hat einen Anteil haben lassen an dieser Liebe, die er in sich selber, in seiner Trinität teilt. Und dann kommt der Sündenfall. Der Mensch weist die Liebe zurück, will von dieser nichts wissen. Und das bedeutet, dass Gott den Mensch aus dem Garten Eden, aus dem Paradies verbannt. Auch da können wir jetzt wieder sagen, Strafe. Ja, auch. Aber aus meiner Sicht wesentlich Barmherzigkeit. Weil der Grund, warum man Gott, den Menschen aus dem Paradies rausgeschmissen hat, ist ja, dass sie nicht ewig in dieser Sünde leben. Also, dass die Sünde, das Sündhafte, einmal zum Ende kommt. Und darum hat er sie aus dem Garten Eden verwiesen. Also auch da bereits wieder Liebe, die ihn dazu treibt. Weil er hat sich nicht dazu entschieden, Adam und Eva auszuwischen und mit einer zweiten Version von Adam und Eva, wie auch immer die dann geheissen hätten, nochmal neu anzufangen. Er hat gesagt, nö, mit diesen beiden mache ich weiter, ich komme auch mit denen zum Ziel. Er will das, was er gemacht hat. Er will schlicht und ergreifend uns. Das zieht sich ja dann durch die Bibel. Im Alten Testament sehen wir das Hin und Her zwischen dem Volk Israel und ihm, das Werben ums Volk und das Volk, das ihm folgt und wieder abfällt und so weiter und so fort. Eine Tragik und ein Happy End folgt da einem anderen. Und der höchste Akt der Liebe, der jährt sich jetzt dann bald wieder. Wir kommen auf Ostern zu, vor 2000 Jahren, ist dann der Gott selber auf die Erde abgestiegen. Er ist Mensch geworden, in Jesus Christus, der Sohn, und hat sich ganz offen gezeigt. Nicht verborgen, irgendwo über die Natur, über Umwege, sondern er ist als Mensch hierher gekommen und hat, wie die Bibel wortwörtlich sagt, unter uns Menschen gezeltet. Es ist schon ein paar Jahre her. Da ist im Kino ein Film gelaufen, ein Jesus-Film von Mel Gibson, «The Passion of Jesus Christ». Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Für mich war er hart an der Grenze. Von der Menge von Blut, die ich gesehen habe, von der Art und Weise, wie brutal das der Film gezeigt hat, was mit Jesus passiert ist. Aber ich finde, ich habe etwas gelernt in dem Film. Ich habe nämlich realisiert, was Jesus wahrscheinlich tatsächlich erlebt hat. Weil ich merke, in meiner Wahrnehmung bin ich wesentlich geprägt durch all die alten Gemälde, die ich in Museen sehe, manchmal auch so in Büchern. Und dort haben wir häufig so den Jesus, der am Kreuz hängt und irgendwie hast du das Gefühl, es tut gar nicht richtig weh. Es ist alles gar nicht so richtig da, was passiert. Ich habe so ein paar Nägel in der Hand und wenn man den halt mit dem Speer da in die Seite sticht, wo ist das Problem? Und ich hänge den ganzen Tag irgendwie komisch am Kreuz, die Sonne sticht, alles kein Problem. Wenn man den Film schaut, dann realisiert man, was es bedeutet. Der grösste Teil des Films ist der Schauspieler, der das spielt, respektive Jesus, verbeult, blutig, geschwollene Augen, aufgeplatzte Lippen, weil er geschlagen worden ist von den Soldaten, weil er auspeitscht worden ist. Und ich realisiere plötzlich einmal, was nimmt Jesus da eigentlich auf sich? Das war kein Spaziergang. Ich habe mal eine Abhandlung gelesen darüber, wie die Römer gekreuzigt haben. Ich sage euch, das wollen wir nicht. Und da drin zeigt sich mir die unglaubliche Liebe von dem Gott nochmal, dass es das auf sich genommen hat. Für uns. Unsagbare Leiden, unsagbare Verspottungen, Schmähungen, Herausforderungen, im Wissen, ich könnte eigentlich mit dem Finger schnippen und es würde an mir vorbeilaufen. Ich könnte das einfach an mir vorbeiziehen lassen. Aber er macht es nicht. Aus Liebe. Wow. Ich habe vorher den Namen von Gott erklärt. Yahweh. Ich bin der ich bin. Ich bleibe so, wie ich bin. Das bedeutet, die Liebe von Gott ist auch heute noch da. Gott ist auch heute noch Liebe. Gott liebt mich auch heute noch. Als Mensch, auch wenn ich nicht Eva heiße, wenn ich nicht Adam heiße und wenn ich nicht zur Zeit von Jesus gelebt habe. Seine Liebe ist heute noch genauso lebendig und leidenschaftlich. Er hat weder Kosten noch Mühe gespart, um uns wieder zurückzuholen in die Beziehung. Ich finde es manchmal fast unvernünftig, wie gnädig Gott ist. Das irritiert mich. Ich finde es manchmal auch schwierig nachzuvollziehen. Und auf der anderen Seite fasziniert es mich. Was muss das für eine Liebe sein? Und jetzt ist Gott da, in diesem Raum. Und er lächelt dich an, so wie ich euch jetzt anlächle. Er schaut dir in die Augen und sagt, hey, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Mit Stumpf und Stil. Wir können seiner Liebe nicht entrinnen. Sie ist wie die Luft, die uns umgibt. Du kannst noch so weit rennen, du kannst noch so schnell rennen, du bist höchstens außer Atem, aber du hast gleich noch Luft. Du kannst Gott davor rennen, wie du willst. Seine Liebe ist schon dort. Seine Liebe ist grenzenlos. Sie umgibt uns. Sie steht, wo wir hingehen. Sie ist morgen, übermorgen und übermorgen und übermorgen. Gott liebt dich. Meine Frage: Was löst so eine unglaubliche Liebeserklärung bei dir aus? Und die zweite Frage: Fällt es dir eigentlich einfach, sie anzunehmen? Auch wieder ein paar Minuten, um darüber nachzudenken. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt in meinem Leben, dass ich nicht liebenswürdig bin. Und ich bin es eigentlich auch nicht. In Bezug einmal auf Gott nicht. Weil ich kann mir die Liebe von Gott nicht verdienen. Das meine ich mit liebenswürdig. Also muss man das nicht zuerst erarbeiten, sondern ich bin ein Mensch, Gott hat mich so geschaffen und darum bin ich geliebt. Und nicht aufgrund von dem, was ich da habe, nicht aufgrund von dem, was ich auch alles mehr erarbeite. Gott liebt mich, das steht am Anfang. Und Gott hat aus dem heraus ganz viel gemacht. Und darum ist Gott liebenswürdig in dem Sinn. Und ich bin schlicht und ergreifend einfach geliebt. Das finde ich faszinierend. Der wartende Gott. Ihr merkt, für mich ist der Grund, warum wir Gott lieben sollen, in dem Vers, sein Wesen, nämlich, weil Gott Liebe ist und Gott mich liebt. Höre Israel, weil der Herr, unser Gott, uns liebt. Darum liebe ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Ich glaube, Gott sehnt sich nach dieser Liebe. Nicht, weil er sie bräuchte, sondern weil er sie sich wünscht. Er wünscht sich, dass wir Menschen die Liebe erwidern. Und gerade weil er sich so sehr wünscht, wünscht er sich eine offene und ehrliche Antwort. Weil eben, wir sind ja nicht programmiert. Wir sind nicht irgendwelche Maschinen, die ihn einfach lieben, weil wir so programmiert sind. Wir sind keine Roboterhunde, wo, wenn das Herrli heimkommt, mit dem Schwanz wedelt, sondern wir sind Menschen, die uns entscheiden können, jemanden zu lieben und können darauf reagieren. Und genauso wartet Gott darauf, dass wir die Liebe erwidern, aber er zwingt uns nicht. Und da drin zeigt sich mir wieder die Liebe, weil er lässt mir tatsächlich die Möglichkeit, Nein zu sagen. So sehr respektiert er unsere Entscheidung. Das heisst aber auch, dass wir uns entscheiden müssen, wie reagieren wir auf das Angebot von dieser Liebe. Das macht niemand für uns. Macht auch Gott nicht für uns. Ich muss mich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und keine Entscheidung ist ja immer auch eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, wie ich auf die unzähmbare Liebe, die mir Gott hier entgegenwirkt, wie ich mich auf die einlasse und wie ich sie erwidern will. Ich möchte euch nochmal ein paar Minuten Zeit geben, zum Überlegen, wie könnte meine Antwort konkret aussehen? Was könnte mir dabei helfen? Die Liebe von Gott zurückzugeben. Nicht zu verdienen, zurückzugeben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Höre, lieber Mensch, setz den Namen ein. Jahwe ist der einzig lebendige Gott, der alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Dieser Gott hat dich von Anfang an geliebt und nichts wird dich jemals von dieser Liebe trennen. Darum wende dich ihm zu. Schenk ihm dein Vertrauen, lass dich auf ihn ein. Gott wartet mit offenen Armen auf dich. Amen. Ich würde gerne noch um Gottes Segen bitten. Und ist das bei euch üblich, dass man zum Segen aufsteht? Dann bitte ich euch dazu, die können aufstehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede von Gott, wo höher ist als alle Vernunft, soll eure Gedanken, eures Denken, eures Sein bewahren aus dem Herr Jesus Christus. Amen.